Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Käfer, ein Porträt. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Bernhard Kegel. Bearbeitung und Regie Anja Herrenbrück. Personal: B.K. Käferforscher, Biologe, Schriftsteller, der an einem Buch über Käfer schreibt. B.K. Erzähler liest Texte des Buches Käfer. Käfer, weiblicher Mistkäfer, der mit B.K. diskutiert. Frau oder langjährige Mitbewohnerin oder Freundin von B.K. So genau weiß man das nicht. Manchmal treffen ja auch alle Funktionen in einer Person zusammen. Ist B.K. generell wohlwollend gegenüber eingestellt. Des Weiteren Gastgeberin einer Veranstaltung in der American Academy. Volker Schlöndorff spricht nur einen Satz, aber der ist entscheidend. Anmerkung: Die Figur des Käferforschers B.K. in diesem Hörspiel ist fiktiv und hat nur entfernt Ähnlichkeit mit lebenden Personen. Grundlage des Hörspiels ist das Büchlein Käfer von Bernhard Kegel, erschienen bei Mattes und Seitz 2019 in der Reihe Naturkunden.
Der Filmemacher Volker Schlöndorff hat bei mir einen dicken Stein im Brett. Der Grund dafür liegt 20 Jahre zurück. Wir haben nie direkt miteinander gesprochen, aber wir besuchten dieselbe Veranstaltung in der American Academy hoch über dem Wannsee. Ich sollte einen der Stipendiaten vorstellen und die Gastgeberin bat mich ans Mikrofon.
Meine Damen und Herren, wir freuen uns heute Abend Dr. Bernhard Kegel begrüßen zu können.
Ja, guten Abend.
Bernhard Kegel ist selbst Schriftsteller, vor allem aber ist er leidenschaftlicher Käferforscher.
Nicht, was daran lustig sein soll.
Genau, dachte ich. Endlich sagt es mal jemand. Vielleicht hören Sie auf einen Oscar-Preisträger. Über Käfer zu forschen, daran war und ist absolut gar nichts komisch. Und obwohl ich sogar ein gewisses Maß an Verständnis dafür aufbringen kann, wenn ich an die Karikatur des fliegenbeinzählenden Museumsbiologen denke, trifft es mich. Nicht nur, weil ich dadurch als verschrobener Außenseiter dastehe, sondern auch, weil wir das sechste große Massenaussterben der Erdgeschichte, die Defaunation unseres Planeten, die Auslöschung großer Teile der globalen Tierwelt mit dieser Einstellung nicht werden aufhalten können. Ein dankbarer Blick? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich hätte ihm jedenfalls um den Hals fallen können, diesem großen Künstler und klugen Menschen, unterließ es aber.
Jetzt redest du aber seit geraumer Zeit eigentlich nur über dich.
Bitte?
Du willst doch ein Buch über Käfer schreiben.
Was weiß ein Mistkäfer über Schreiben?
Ein Buch über Käfer muss mit Käfern beginnen.
Was tut es doch?
Ach, es fängt mit irgendjemandem an, der irgendeinen großen Namen hat, aber er ist kein Käfer.
Es braucht doch eine Einleitung. Einen Garanten dafür, dass es ein großes Thema ist. Es braucht mindestens den Namen eines Oscar-Preisträgers. Ich weiß, dass Käfer faszinierende Wesen sind, aber das Publikum hat gelacht.
Es braucht mich. Mir nicht. Fang an. Was macht mich besonders? Was denkst du?
Oft sind die einfachsten Lösungen ja die besten. Und diese Konstruktion ist genial einfach. Eine kompakte Kopfkapsel mit allerlei beweglichen Anhängen. Mit leistungsfähigen Sinnesorganen und kräftigen Kiefern. Ein mehr oder weniger röhrenförmiges, stabiles Verbindungsteil. Und ein Hinterleib mit den lebensnotwendigen inneren Organen. Bauch- und rückenseitig jeweils von einem halben Dutzend schalenförmigen Skelettelementen geschützt. Diese sind durch elastische Häute verbunden und daher so flexibel, dass das Ganze gefahrlos auch auf das doppelte Volumen anschwellen kann. Zum Beispiel, wenn ein Weibchen darin vorübergehend eine große Anzahl Eier unterbringen muss.
Aber geht das auch knackiger?
Klar. Eine Chitinrüstung aus drei beweglichen, miteinander verbundenen Körperteilen. Dazu drei Beinpaare und die raffiniert verpackten Flügel. Fertig ist der Käferkörper. Der wissenschaftliche Name der Käfer? Coleoptera. Eine Bezeichnung, die übrigens auf Aristoteles zurückgeht und sich aus den griechischen Worten Koleos für die lederne Scheide, in die man das Schwert steckt, und Pteron für Flügel zusammensetzt.
So sieht's aus.
Dieses Bauprinzip ist nun allerdings nicht starr, sondern in vielfacher Weise abwandelbar, kann kugelig aufgewölbt oder abgeflacht, langgestreckt oder gestaucht, auf Kommaformat verzwergt oder zu Faust- oder Handflächengröße aufgebläht, mit Hörnern versehen oder mit Dornen ausgestattet werden. Die Oberfläche glatt glänzend oder skulpturiert, oft braun oder schwarz oder doch mit den buntesten Farbmustern versehen sein. Daraus ergeben sich derartig viele Möglichkeiten, dass auf dieser Grundlage die mit großem Abstand artenreichste Tiergruppe der Erde entstand. Keine andere kann ihnen in dieser Hinsicht das Wasser reichen.
Das hast du schön gesagt.
Ungefähr jede vierte Tierart ist ein Käfer. Außer im Meer und im Eis der Polgebiete sind sie praktisch in jedem Lebensraum der Erde zu finden. Mit einigen recht stattlichen und vielen kleinen Exemplaren haben sie sogar das Süßwasser der Flüsse, Teiche und Seen besiedelt.
Ja. Und jetzt erzähl mal von dem Typen, der diese Geschichte geschrieben hat, in der er behauptet, dass es um einen Käfer ginge.
Das wollte ich erst viel später aufgreifen.
Mit den Irrtümern sollte man zuerst anfangen. Es ist so eine Schande, was er Käfer genannt hat.
Ich verstehe dich, aber soll ich nicht erst von all denen erzählen, die dich zu schätzen wussten? Die deine Schönheit, deine Vielfalt, deine Bedeutung den Unwissenden nähergebracht haben?
Nö, fang mit dem an, damit das aufgeklärt wird.
Ich muss Kafka in Schutz nehmen. Er hat ja in Die Verwandlung nie so direkt geschrieben, dass seine Geschichte von einem Käfer handelt.
Wird nicht der Verwandelte in der Geschichte alter Mistkäfer genannt? Das hast du selbst erzählt und das ist schon ziemlich konkret.
Es kommt wirklich nur an dieser einen Stelle vor.
Das hat gereicht. Ich bin durch diese Geschichte völlig in Verruf geraten. Als etwas Ekelhaftes werde ich hingestellt. Dinge werden nach mir geworfen.
Ich glaube, Kafka war es mit der Zoologie nicht so ernst. Er war doch bloß Schriftsteller.
Unnützes Pack.
Hey.
Käferhumor.
Alter Mistkäfer.
Erklär, warum er falsch lag.
Gleich am Anfang seiner Erzählung erwähnt Kafka Gregor Samsas panzerartig harten Rücken. Mhm. Und ja, damit können eigentlich nur die Flügeldecken eines Käfers gemeint sein, eines eher rundlich geformten, um genau zu sein.
Ja.
Darauf deuten auch die anfänglichen Schwierigkeiten Gregors hin, sich von einer unbequemen Rückenlage auf die Beine zu rollen. Andererseits bleibt später in diesem Rücken, der eben noch als panzerartig hart beschrieben wurde, ein vom Vater weggeworfener Apfel stecken und bereitet Gregor große Schmerzen.
Mhm.
Das passt ganz und gar nicht zusammen. Ja. Ja, auch die vielen Beinchen, von denen Kafka berichtet, dass sie ununterbrochen in der verschiedensten Bewegung waren und ein wenig Klebstoff absonderten, mit dessen Hilfe sich Gregor an Wänden und Decke halten konnte, sind eher untypisch für Käfer.
Mhm.
Sechs sind zweifellos mehr als zwei Beine, aber so viele sind es nun auch wieder nicht. Nur die Bedienerin, eine robuste alte Witwe, ruft Gregor mitunter »Alter Mistkäfer« und meint das nicht einmal böse.
Naja, also
besonders viel zoologische Expertise ist dieser Person allerdings nicht zuzutrauen.
Yep.
Sonst kommt das Wort Käfer in Kafkas Erzählung nicht vor. Wir müssen daher wohl leider davon ausgehen, dass den großen Schriftsteller die zoologischen Aspekte seiner Erzählung nur am Rande interessierten. Sonst hätte er sich deutlicher ausgedrückt. Es war Kafka also wohl wirklich nicht so wichtig, in wen oder was genau sich Gregor Samsa verwandelte, solange es für seine Umwelt nur abscheulich genug war. Ich betone diese zoologische Unbestimmtheit, damit hier kein Makel an den Käfern hängen bleibt. Zufrieden?
Ja.
Mit Literatur kannst du wirklich gar nichts anfangen, oder?
Das werden wir noch sehen.
Vielleicht beschäftigen wir uns zunächst einmal mit ein paar nackten Zahlen.
Mhm.
Es sind also viele. Aber wie viele genau? Wir wissen es nicht. Es sind in jedem Fall so viele, dass wir die wahre Artenzahl der Käfer bis heute, trotz jahrhundertelanger Sammeltätigkeit, nur grob schätzen können. Die Anfänge waren noch einigermaßen überschaubar. Carl von Linné, der schwedische Begründer der biologischen Systematik, führte 1758 in der 10. Auflage seines berühmten Systema Naturae 654 Käferarten auf. Aber schon sein Schüler Johann Christian Fabricius beschrieb 10.000 weitere Insektenarten, darunter auch Hunderte von Käfern. 100 Jahre später waren daraus im ersten Weltkatalog der Käfer schon 77.000 geworden und ein weiteres halbes Jahrhundert darauf war ihre Zahl regelrecht explodiert. Der Hamburger Volksschullehrer und spätere Kustos am Deutschen Entomologischen Nationalmuseum in Berlin, Sigmund Schenkling, hatte es sich zusammen mit Wilhelm Jung, einem Verleger, Antiquar und natürlich Insektenfreund, zur Aufgabe gemacht, einen Coleopterorum Catalogus herauszugeben. Der sollte das vorhandene Wissen über diese Tiergruppe zusammenfassen und aktualisieren. Sie brauchten 30 Jahre für ihr Vorhaben, von 1910 bis 1940, und füllten 31 dicke Folianten mit den Resultaten. Dank Schenkling, Jung und zahlreicher Mitautoren war der wissenschaftlich erfasste Käferartenbestand der Erde am Ende auf 221.480 angewachsen. Bis heute hat sich diese Zahl weiter erhöht. Über 380.000 Arten wurden beschrieben und mit einem wissenschaftlichen Namen versehen. Aber auch das sind bei weitem noch nicht alle. Jahr für Jahr kommen einige hundert dazu.
Ich habe auch was für dich. Und du schreibst es genauso auf, wie ich sage.
Das wird mein Buch. Die Leute werden merken, wenn sich zwischendurch der Stil ändert.
Dann nimm es als Exkurs. Gastbeitrag eines Käfers.
Wie soll ich das denn?
Och, dir fällt da schon was ein.
Was für ein Beitrag soll das werden?
Einer über den Schlächter von Panama.
Ah, aber davon habe ich dir doch erzählt.
Ich habe es weiterverarbeitet. Mist gerollt sozusagen.
Wie denn?
Zu einem Poem. Es heißt Des Käfers Klage.
Aber du bist doch kein Poet. Hier kann doch nicht jeder der hergelaufene Käfer.
Schreib mit.
Ich höre es mir erst an.
Es ist wirklich gut. Des Käfers Klage oder The Beetle Man. Besessen zu wissen, wie viele wir zählen, zog er nach Panama, der Käfermann. Endlose tropische Wälder und darin so viele von uns. Wir lebten glücklich auf Lyhea Semanii. Lyhea reichte bis weit in die Himmel Panamas. Der Käfermann konnte nicht krabbeln, nicht fliegen, nicht die Wipfel der Bäume erklimmen. Er wollte nicht 30 Meter den Stamm hochkeuchen mit Kescher und Exhaustor, vorbei an giftigen Baumschlangen und lästigen Baumgewächsen. Er wollte nur uns. Er schickte die Nebel. Er schickte dichte, toxische Schwaden, die uns erreichten, bis in die kleinste Ritze hinein. Und wir fielen und fielen in riesigen Schwärmen hinab von Lyhea Semanii, unserer Heimat. Wir fielen in den Tod. Von den 1200 Käferarten, die dem Nebel zum Opfer gefallen waren, lebten 163 ausschließlich auf Lyhea Semanii. Das ist sein Verdienst. Dafür wird er gefeiert, dass er der Welt sagen konnte, es waren ihrer viel mehr, als wir alle dachten. Terry L. Irwin, der Käfernebelmann.
Darf ich ehrlich sein?
Ja, natürlich.
Das ist Betroffenheitslyrik.
Es sollte dich betroffen machen.
Ja, aber das habe ich geahnt und nicht gemocht. Auch sprachlich war es nicht gut. Also zu viel Pathos, kein Metrum. Und dieses lyrische Wir war Quatsch. Du bist ein europäisches Mistkäferweibchen.
Das ist künstlerische Freiheit.
Kunst darf ja im Prinzip alles. Aber
da gibt's kein Aber.
Wenn sie von einem Käfer kommt.
Das ist jetzt purer Rassismus.
Ich will dir etwas anderes erzählen. Etwas, das du noch gar nicht weißt, worüber wir uns noch nie unterhalten haben.
Weil du mich über alles ausfragen musst.
Ich bin ein Käferforscher, der Gelegenheit hat, mit einem Käfer zu sprechen. Wenn ich das nicht ausnutzen würde, wäre ich ja doof.
Wir haben uns noch nie darüber unterhalten, wie du die Käfer erforscht hast, bevor es mich gab.
Durch Beobachtung natürlich. Sehr genaue, ausdauernde Beobachtung und durch Datensammlung.
Aber wie genau machst du das alles?
Ich wollte gerade auf was anderes hinaus.
Ja. Was nochmal?
Du hast natürlich recht. Terry L. Irwin hatte rabiate Methoden. Ja. Deshalb wird es dir vielleicht gefallen zu hören, wie unverwüstlich du eigentlich bist. Das mit den Schätzungen, wie viele Käferarten es auf der Welt wirklich gibt, ging hin und her und rauf und runter. Die Zahl der Insektenarten dürfte nach aktuellen Schätzungen demnach bei etwa 5,5 Millionen liegen. Die der Käfer bei etwa 1,5, schwanken zwischen 0,9 bis 2,1 Millionen. Die Wahrheit ist wohl, dass wir nie genau wissen werden, mit wie vielen Arten wir auf diesem Planeten zusammenleben. Wir wissen aber, dass ein erheblicher Teil von ihnen Käfer sind. Eine schlüssige Erklärung für deren außergewöhnliche Artenzahlen konnte bislang niemand liefern. Warum ausgerechnet die Käfer? Sind sie nicht nur eine Insektengruppe von vielen? Was macht sie so besonders?
Und?
Entscheidend für den Artenreichtum der Käfer scheint eine im Vergleich zu anderen Tiergruppen außergewöhnlich geringe Aussterberate zu sein. Sie sind scheinbar unverwüstlich.
Wenn man uns nicht fängt, einnebelt, aufspießt, dann sind wir unverwüstlicher.
Was ist denn für heute?
Ich komme morgen wieder, damit du das Richtige in dein Buch schreibst.
Natürlich. Danke für deine Beratung.
Nimmst du des Käfers Klage mit rein? In das Buch?
Nein.
Und warum nicht?
Es reicht, dass ich Käferforscher bin. Ich will nicht auch noch für stümperhafte Lyrik ausgelacht werden.
Mhm. Na gut.
Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber das Lachen, das ich seinerzeit in der American Academy zu hören bekommen habe und andernorts noch immer höre, scheint mir kein freundliches Lachen zu sein. Vielleicht reagiere ich zu empfindlich. Ich merke jedoch, dass ich keine Lust mehr habe, Verständnis für dieses Lachen aufzubringen. Die Zeiten sind einfach nicht danach. Im Kern ist dieses Lachen spöttisch, von oben herab, und ich fürchte, es ist Ausdruck einer tiefsitzenden Verständnislosigkeit, die wir uns nicht mehr leisten können. Dieser Verständnislosigkeit und in Teilen auch begründeten Feindschaft in großen Teilen der Bevölkerung steht bei einer bestimmten, durchaus prominent besetzten, aber kleinen Gruppe von Menschen eine mindestens ebenso große Begeisterung für Käfer gegenüber, die zur lebenslangen, mit Akribie und großem Engagement betriebenen Passion werden kann. Die Rede ist von den Sammlern, zu denen ich als Schüler auch gehörte. Das war, bevor ich wie Terry Irwin zum Coleopteren-Massenmörder im Dienste der Wissenschaft wurde. Die attraktive Chitinrüstung ist es, die letztendlich von ihnen übrig bleibt. Nur das Innere verrottet. Das macht sie zum idealen Sammelobjekt. Denn tote und getrocknete Käfer sehen fast genauso aus wie lebende. Umso mehr, wenn man ihre Extremitäten, solange sie noch weich und biegsam sind, mit Hilfe von Klebstoff oder feinen Nadeln in einer dem lebenden Tier abgeschauten Position fixiert. Käferfreunde tun das nicht aus Pedanterie. Obwohl ein gewisses Maß davon sicher nicht schaden kann, wenn man es auf diesem Gebiet zu etwas bringen will, sondern um die zur Bestimmung der Tiere wichtigen Merkmale gut sichtbar zur Geltung zu bringen. Und die liegen nun mal nicht selten auf den Beinen. Um die Tiere vor dem Zerfall zu bewahren, muss man sie nur trocknen lassen, was ihren Körper wie eingefroren erstarren lässt, und in dicht schließenden Kästen aufbewahren, um den schlimmsten Feind zoologischer Sammlungen auszusperren.
Ironischerweise handelt es sich dabei auch um einen Coleopter, den gefürchteten Museumskäfer. Ein Vertreter der Speckkäferfamilie.
Wer also verhindern will, dass die geliebte und mit viel Mühe zusammengetragene Sammlung zu Staub und in zahllose chitinöse Einzelteile zerfällt, sollte bei den Tieren unbekannter Provenienz stets auf strikte Quarantäne achten.
Ich habe heute so merkwürdig geträumt.
Ja, hast dich ziemlich unruhig hin und her gewälzt.
Ich habe mich mit einem Käfer unterhalten. Ja, über mein Buch.
Ist es schon so weit, ja, dass du mit ihnen sprechen kannst?
Aber warum lachst du?
Weil dich die Viecher schon in deinen Träumen verfolgen?
Ja, siehst du, dieses Lachen über Käfer, darüber habe ich mich auch mit dem Käfer in meinem Traum unterhalten, wie mich das Lachen des Publikums damals in der American Academy verletzt hat.
Oh komm, ich habe den nicht ausgelacht, die Leute damals übrigens auch nicht.
Doch, sie haben spontan reagiert auf den Begriff Käferforscher. Mit Amüsement. Und du reagierst mit Amüsement, wenn ich von Käfern träume. Nur Volker Schlöndorff.
Ja, ja, ja. Schon mal drüber nachgedacht, dass er die ganze Sache eventuell noch schlimmer gemacht hat?
Bitte? Schlöndorff?
Ja, das ist doch eine Frage von Kontrasten. Die bierernste Reaktion von Schlöndorff hat das Lachen der anderen ja überhaupt erst zu etwas besonders Überheblichem gemacht.
Hä?
Ja, so wie Schmerz manchmal erst dann besonders spürbar ist, wenn das Mitleid zu groß wird und die spontane Erfahrung, endlich einen Komplizen auf deiner Seite zu haben und noch dazu einen Oscar-Preisträger, das hat für dich so ein Wir-gegen-die-Gefühl erzeugt. Das war nicht so hilfreich.
Du und der Käfer in meinem Traum, ihr habt eine Menge gemeinsam. Oh. Also nicht nur, dass er deine Stimme hatte.
Gibst du mir mal gerade den Honig rüber?
Das waren Käferweibchen. Also der Käfer in meinem Traum.
Aha.
Ein Mistkäferweibchen.
Ah, was?
So, jetzt bemühst du dich nicht zu lachen. Ich sehe das.
Kann es sein, dass du gerade in einer schwierigen Schreibphase bist? Also du eröffnest hier lauter merkwürdige Kampfschauplätze, kramst uralte Kränkungen raus. Ich kenne dich doch. Geht's mit dem Schreiben nicht voran?
Doch, doch.
Also ja, wo hängt's denn?
Du hast mich verunsichert.
Hm?
Also ich meine dein Käfer, du, im Traum. Dein Käfer, du, war der Meinung, dass ich zu sehr mich und nicht den Käfer in den Vordergrund meines Buches stelle.
Stimmt der Vorwurf denn?
Ich denke nicht. Klingt aber nach einem typischen Vorwurf von dir.
Sag mal, du kannst mich doch nicht dafür verantwortlich machen, was ich als mein Käferalter Ego im Traum zu dir gesagt habe.
Ja, natürlich geht es um meine Leidenschaft und allgemein um eine Leidenschaft, von der ich denke, dass sie eine ganze Menge Menschen ergreifen müsste, was auch notwendig wäre.
Du musst dich jetzt nicht verteidigen. Ich kenne das Skript ja nicht mal. Soll ich es lesen?
Ich habe schon als Kind Käfer gesammelt. Ich bin zur Biologie gekommen über das Sammeln von Käfern.
Aber das weiß ich doch.
Um einen Käfer bestimmen zu können, um von ihm zu lernen, muss man ihn sammeln. Und leider auch töten.
Ah, jetzt sehe ich das Dilemma. Du würdest gern alles über Käfer schreiben, aber du möchtest dich drum drücken zu erzählen, wie man an das Wissen über sie kommt.
Ja, wieso kriege ich auf einmal den moralischen?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich find's ja ganz sympathisch.
Ich habe in meiner Laufbahn als Käferforscher so viele Käfer getötet, um sie zu sammeln.
Der Käfergott wird dich richten.
Als kleiner Junge bin ich mit dem Fahrrad und einer Umhängetasche, in der leere Schnappdeckelgläser klapperten, in den Grunewald gefahren. Ich habe bei der Jagd keine Hilfsmittel benutzt, keine Kescher oder Fallen. Nur meine Augen, meine Hände und die Gläschen.
Heute würde die kleinen Naturforscher gleich den Naturschutz verfolgen.
Das ist wahr. Mir lagen damals solche Steine nicht im Weg. Ich war frei zu tun, was ich wollte.
Findest du das mit dem Naturschutz richtig?
Ich weiß nicht. Ja. Nein. Ich meine, was machen schon ein paar eingesammelte Käfer aus?
Ja.
Durch die Suche nach Käfern wurde jeder Waldspaziergang für mich zur Expedition. Es war wie eine Schatzsuche in der Natur. Käfer sind ein Fenster, durch das man schauen kann, um die verschwenderische Vielfalt der Welt zu erblicken. Ist das nicht etwa auch etwas Gutes?
Aus der Perspektive des Individuums ja. Aber was kümmert es die Natur, ob sie verstanden wird?
Du kennst doch dieses Walter Benjamin-Zitat.
Nö.
Man braucht nur einen Sammler zu beobachten, wie er die Gegenstände in seiner Vitrine handhabt. Kaum hält er sie in den Händen, scheint er wie ein Magier durch sie hindurch in ihre Ferne zu blicken.
Und dann?
Verändern sich die Dinge nicht, indem wir sie ansehen? Verändern sie für uns nicht ihren Wert? Führen sie nicht zu mehr Vorsicht im Umgang?
Ich denke, du weißt, wie du mit deinem Buch weitermachen musst.
Also wenn ich dich so ansehe, bin ich froh, dass du kein Käfer bist.
Ich auch. Was würde ich jetzt aufgespießt in der Glas aufbewahrt?
Du weißt, dass ich seit langem keine Käfer mehr aufspieße.
Ja, stimmt. Aber wir kennen uns ja auch beide schon eine kleine Weile.
Also, Kapitel 3, pure Passion oder der Käferkrieg. Das Leben im Tode, das getrocknete Insekten und besonders Käfer vermitteln, hat Generationen von Sammlern fasziniert. Die Profis sind in der Käferkunde deutlich in der Minderzahl. Allein ständen sie gegenüber der Masse an Arten auf ziemlich verlorenem Posten. In kaum einer anderen Naturwissenschaft können Hobbyforscher an vorderster Front mitmischen. Auf jeden Profi kommen mindestens 10 Laienforscher, die es zu unbestrittenen Koryphäen auf ihrem Gebiet bringen können, denn natürlich sammelt man nicht alles, sondern entscheidet sich für eine oder einige wenige Käferfamilien. Nach ihrem Tod wird die mühsam zusammengetragene Sammlung von den Hinterbliebenen entsorgt oder in die Obhut eines Museums gegeben. Deswegen ist zum Beispiel die große Sammlung des Berliner Museums für Naturkunde innerhalb weniger Jahrzehnte auf das Doppelte angewachsen und zählt nun 6 Millionen Käfer. Sind die Tiere sauber präpariert, sowie Fundort und Fangzeitpunkt dokumentiert, stellen solche Privatsammlungen wertvolle Ergänzungen der Museumsbestände dar. Die Chitinrüstungen altern kaum, sodass man Fundstücke aus dem 18. Jahrhundert problemlos mit heutigen Exemplaren vergleichen und Informationen über ihre Verbreitung und Lebensräume gewinnen kann. Meist läuft die Übergabe einer Sammlung in Museumshände reibungslos. Ausgerechnet bei der größten privaten Käfersammlung der Welt ging es diesbezüglich jedoch drunter und drüber. Ein ganzes Jahrzehnt säten die toten Käfer Zwietracht. Sie entzweiten die hinterbliebene Familie wie die Fachwelt, beschäftigten sogar den deutschen Innenminister und die Justiz bis hinauf zum Bundesgerichtshof. Und das alles, weil die damals 81-jährige Witwe sich partout nicht an die Vorgaben ihres sammelnden Mannes halten wollte, sondern eigene Pläne verfolgte. Für einen intimen Kenner der Vorgänge war dieser Käferkrieg die typische Folge einer Sammlerehe. Von Käfern, räumte die fränkische Tierarzttochter ein, hat er mir vor unserer Heirat nichts erzählt. Er, das war der Münchner Trachtenfabrikant Georg Frey, dessen Leidenschaft der Käferkunde gehörte. Für ihn, sagte sie später, war es ein schönes Hobby. Für ihn, wohlgemerkt. Noch in hohem Alter ließ er Umwege fahren, erzählte sein Chauffeur, um irgendwo in freier Natur für ein paar Minuten mit dem Kescher auf Käferjagd gehen zu können. Anfangs, und das hat ihm seine Frau Barbara wohl nie verziehen, stapelten sich seine Käferkästen im Schlafzimmer. Auch die schäbigen Absteigen in aller Welt hat sie nicht vergessen. Stinkende Hotels in den abgelegensten Gegenden, so ihr Sohn Herbert, in denen sie und der Rest der Familie die Zeit totschlugen, während der Vater das Streifnetz schwingend fröhlich auf Käferjagd ging. Noch heute geben zahlreiche ledergebundene Tagebücher über diese Reisen detailliert Auskunft. Bald erhielten die Käfer jedoch ein eigenes Domizil in der Nähe der Freischen Fabrik im Englischen Garten, um dann 1954 endlich in ein eigens errichtetes zweistöckiges Gebäude, ein Taj Mahal der Käfer, neben dem Landhaus der Familie in Tutzing am Sternberger See umzuziehen. Das Museum Georg Frey. Hier gab es nun für den Käferverrückten kein Halten mehr. Mehrere festangestellte promovierte Spezialisten kümmerten sich in dem Gebäude um die wertvolle Sammlung, die schließlich auf 3 Millionen Käfer anwuchs. Ein Bibliothekar ordnete die stetig wachsende Zahl an Fachpublikationen. Ab 1950 gab Frey sogar eine eigene Zeitschrift heraus, Entomologische Arbeiten aus dem Museum Frey. In diesem Haus, das Spezialisten aus der ganzen Welt aufsuchten, umgeben von seiner geliebten Sammlung, verbrachte Georg Frey mehr Zeit als im Kreis der Familie und mit seiner Frau. Käfersammler sind eine besondere Rasse, sagte sie später und dachte sich ihren Teil. Auch dass ihr Mann vielen neuen Spezies den Artennamen Barbare gab, konnte sie nicht versöhnlicher stimmen. Frey kaufte 43 Sammlungen auf, erwarb die Ausbeute von 23 Fangreisen und finanzierte selbst 8 Sammelexkursionen. Am Ende saß die Witwe als Alleinerbin ihres Mannes auf über 6000 Käferkästen mit 120.000 Arten, ein Schatz, der Millionen wert war und weltweit seinesgleichen suchte. Sie beschloss, die Tiere nicht der Zoologischen Staatssammlung zu übergeben, wie ihr verstorbener Mann es vorgehabt hatte. Nach München, das hatte sie sich geschworen, kam die Sammlung nicht. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Vielleicht nahm sie den Bayern übel, dass sie sie nicht schon viel früher von den Käferleichen befreit hatten. Damals, noch zu Lebzeiten ihres Mannes, war die Übergabe an bürokratischen Hürden gescheitert. 1986, 10 Jahre waren seit Georg Freys Tod bereits vergangen, bot sie die Sammlung schließlich einigen großen Museen zum Kauf an. Die Zoologische Staatssammlung gehörte nicht dazu. Nicht weit entfernt, in Basel, erkannte man die Bedeutung der Offerte sofort und signalisierte größtes Interesse. Der Preis, den Barbara Frey verlangte, war ohne jeden Zweifel gerechtfertigt und sogar ausgesprochen günstig zu nennen, aber 2,3 Millionen D-Mark waren für ein naturhistorisches Museum viel Geld, das man nicht auf dem Konto liegen hatte. Mögliche Sponsoren wurden angesprochen, reagierten aber zurückhaltend und Barbara Frey musste die von ihr gesetzte Frist noch einmal verlängern. Erst eine farbige Seite voller funkelnder Käferrücken in der Basler Zeitung brachte schließlich die Wende. Käfer für Basel, ein, so der Spiegel, missionsbeseelter Verein wurde gegründet, der sich um die Spendengelder bemühen sollte. Die Witwe schloss mit ihm einen Leih- und sogar einen Erbvertrag, der bis zu ihrem Tod geheim bleiben sollte. Als man in München davon erfuhr, schrillten sofort alle Alarmglocken. Freys Käfer seien der Staatssammlung versprochen, erklärte Ernst Fittkau, der damalige Direktor. Die Witwe sei nicht berechtigt, die Tiere ins Ausland zu verkaufen. Dieser Meinung war auch Herbert Frey, ihr Sohn, der den bereits eingeleiteten Abtransport der Sammlung mit einem Polizeieinsatz verhinderte. Eine wissenschaftliche Sauerei sei das gewesen, tobte er, hinterfotzig, eine Art Erbschleicherei. Ein tieferes Interesse an den Käfern hatten wohl weder der Sohn noch die Mutter. Als die angerufenen Gerichte den Baselern Recht gaben, versuchten es die Bayern mit einem letzten Trick. Sie ließen Freys koleopterologisches Lebenswerk vom Kultusministerium des Landes zum nationalen Kulturgut erklären. Ein Witz, wenn man bedenkt, dass die begehrten Käfermassen nahezu ausschließlich im nahen und fernen Ausland zusammengefangen wurden. Eine Ausruhr konnte jetzt nur noch der deutsche Innenminister genehmigen. Doch die Basler hatten noch eine Trumpfkarte im Ärmel. Den im Geheimen mit Barbara freigeschlossenen Erbvertrag. Wieder wurde prozessiert. Schließlich räumten die Basler als rechtmäßige Eigentümer das Freysche Käfermausoleum in Tutzing und deponierten die Sammlung im Heimatmuseum von Weil am Rhein nahe der Schweizer Grenze. Hier warteten die stummen Lieblinge des Georg Frey auf die Entscheidung des Innenministers. Seit 1997 befindet sich die Sammlung nun mit ministerialer Erlaubnis auf dem Münsterhügel im Naturhistorischen Museum Basel, wo sie wissenschaftlich erschlossen wird und allen Interessierten, auch den Konkurrenten aus München, zugänglich ist. Barbara Frey hat diesen Triumph nicht mehr erlebt. Sie starb 1992.
Und? Wird's?
Ich habe ein ganzes Kapitel heruntergeschrieben. Hey. Über Leidenschaft, menschliche Dramen, Käferforscher, deren eigene Angehörige nichts mit den Käfern anzufangen wissen.
Oh, jedes gute Buch braucht Anekdoten.
Wo hast denn das jetzt her?
Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich Quatsch, aber bei einem so trockenen Thema wie deinen Käfern.
Die Käfer selbst sind vielleicht inzwischen trocken, aber doch nicht das Thema.
Ist auch wirklich ein seltsamer Ausdruck. Trockenes Thema.
Du bist nicht hilfreich.
Vielleicht solltest du dich mal kurz hinlegen, siehst müde aus.
Mir geht's gut, ich setze mich gleich wieder raus zum Schreiben.
Ich wollte auch eigentlich schon längst aus der Tür sein. Soll ich dir was aus der Stadt mitbringen?
Ich brauche bloß Ruhe.
Was?
Danke, ich brauche nichts.
Okay.
Leider, seien wir ehrlich, kann die tiefe Versenkung des Sammlers durch verständnislose oder ignorante Mitbewohner, ja durch die bloße Anwesenheit von Nichtsammlern, empfindlich gestört werden. An erster Stelle sind da, weil Sammler, warum auch immer, meist männlichen Geschlechts sind, die Partnerinnen und Ehefrauen zu nennen. Ein schwieriges Thema. die Geschichte von Barbara Frey, die nach dem Tod ihres Mannes offenbar einen lebenslangen Frust als Sammler-Ehefrau auslebte, liefert bereits einen Vorgeschmack. Auch wenn das folgende Zitat aus den entomologischen Blättern schon 55 Jahre alt ist und möglicherweise nicht mehr eins zu eins auf die heutigen Verhältnisse übertragbar, ist es doch von Interesse, wie der Entomologe Robert Bauer dieses Dilemma gelöst hat. Nähert sich meine Gattin nun meinem Arbeitszimmer, dann schiebt sich automatisch ein schwerer Riegel vor die Tür. Guter Stahl ist hier empfehlenswert. Sicher ist sicher. In der Tür befindet sich eine Durchreiche. Durch sie führen wir die notwendigen Gespräche. Auch erreicht mich auf diesem Wege Speise und Trank, vor allem das Letztere, sowie die Post und Zigarren, während volle Aschenbecher und leere Flaschen in umgekehrter Richtung aus meiner Gedankenstätte abwandern. Ist alles drin, dann schließe ich unwiderruflich die Durchreiche. Ernst Jünger, der sich auch zu den berühmtesten Käfersammlern des 20. Jahrhunderts zählen durfte, beschrieb seine Sammelleidenschaft als eine Art Flucht, als eine jener höheren Arten, sich den empirischen Verhältnissen zu entziehen. Es ginge für ihn um den Ausbau einer unsichtbaren Nebenkammer, die offen steht, wenn Zeit und Umstände widrig zu werden drohen. In Jüngers langem Leben ist das sicherlich nicht selten der Fall gewesen. Ernst Jünger war Laie und er legte Wert darauf. Er hatte zwar in Neapel und Leipzig neben Philosophie auch Zoologie studiert, hielt aber zeitlebens eine skeptische Distanz zur akademischen Naturwissenschaft. In einer Laudatio zum 70. Geburtstag von Adolf Horion, des vielleicht bedeutendsten Käferkenners des 20. Jahrhunderts, erklärte Jünger: Die Pflanzen und Tiere sind nicht nur Objekte wissenschaftlicher Messkunst und Betrachtung, sondern unendlich viel mehr. Sie sind auch schön, geheimnisvoll und mannigfaltig in einer Weise, die nie ergründet werden wird. In diesem Sinne sind sie nicht Ausschnitte, Spezialitäten, sondern Schlüssel zur gesamten Natur. Horion war katholischer Geistlicher und, wie Jünger, auf wissenschaftlichem Gebiet ein Amateur. Jemand, wie es der Zoologe Joachim Lilies beschrieb, der nie für seine Wissenschaft bezahlt worden ist, sondern sie immer so betrieben hat, wie man eben etwas betreibt, das man aus Liebe tut, aus innerem Ansporn und Engagement.
Bin wieder da.
Oh Gott, wo kommst du denn wieder her?
Wir waren verabredet, oder nicht?
Also, der Körper, der eigentlich deine Stimme hat, der ist gerade einkaufen und du bist nicht real.
Ich stehe hier rum.
Renitent.
Nein, Geotropus vernalis. Los geht's. Ein Kapitel über Mistkäfer, bitte.
Ich wollte erst etwas anderes schreiben.
Was denn? Im Gegensatz zu dieser Frau, die hier immer rumläuft, bin ich brennend interessiert am Fortschritt deines Buches. Mehr noch am Inhalt ganz besonders.
Was willst du wissen?
Egal. Überrasch mich.
Über Mistkäfer, ja?
Ich bitte darum.
Ich fange mit einem Zitat des Direktors des Nürnberger Zoos an. Er heißt Dag Enke und er hat folgenden sehr bildlich einprägsamen Satz gesagt: Es ist der Wahnsinn, was die Käfer leisten. Ohne sie wäre die Serengeti in wenigen Wochen meterhoch zugeschissen.
Ha.
Nur in Australien wollte das nicht gelingen. Mitte des 20. Jahrhunderts hatten die dortigen Farmer so große Probleme mit den Fladen ihrer Rinder, dass etwas geschehen musste. Mhm. Meterhoch war die Dungschicht zwar noch nicht, aber zugeschissen war das Weideland schon.
Eigentlich gibt es im Südkontinent ein reiches Karabeidenfauna, darunter auch etliche dungfressende Arten.
Ja.
Diese Käfer fühlen sich aber ausschließlich für die Hinterlassenschaften einheimischer Tiere zuständig, mit denen sie sich über Jahrmillionen zusammen entwickelt haben, für den trockenen und faserreichen Dung von Kängurus, Wombats und Koalas. Das, was die immer größeren Viehherden der europäischen Siedler auf den Weiden zurückließen, blieb ungenutzt liegen oder es fand nur die falschen Abnehmer.
Ich würde mir auch nicht alles drehen, ganz ehrlich. Kängurus?
Naja, nicht immer, wenn eingeführte neue Pflanzenfresser auf eine einheimische Dungkäferfauna treffen, endet die Geschichte so katastrophal wie in Australien. Mhm. In Deutschland, zum Beispiel im Oderbruch, leben mittlerweile über 2000 asiatische Wasserbüffel, ohne dass es zu vergleichbaren Problemen gekommen wäre. Die hiesigen Dungkäfer verwerten die Fladen der exotischen Rinder bislang ohne Schwierigkeiten.
Was haben die Australier denn gemacht mit der ganzen Scheiße?
Na, die Katastrophe war sogar noch größer, als du denkst. Was den einheimischen Käfern nicht mundet, ist für die australische Buschfliege ein Geschenk des Himmels. Sie legt ihre Eier in den frischen, weichen Rinderdung. Die Maden entwickeln und verpuppen sich darin und schließlich schlüpft eine neue Buschfliegengeneration, die der Wind in Massen in den Südwesten des Landes bläst. Eine Landplage, die Mensch und Tier in den Wahnsinn treiben kann. Und leider gibt es auch nicht nur die Buschfliege. In den Fladen entwickeln sich auch die eingeschleppte Büffelfliege und vier stechende Gnitzenarten.
Oha!
Eine Lösung kam schließlich durch Dr. George Bornemisza, einen Ungarn geborener Entomologe, der für ein staatliches Forschungsinstitut arbeitete und in den 1960er Jahren das CSIRO Dung Beetle Project initiierte.
Ein Mistkäferprojekt? Das solltest du auch mal auf die Beine stellen.
Du änderst ja nicht plötzlich deine Ernährungsgewohnheiten.
Bist du dir da so sicher? Was ist, wenn ich doch demnächst ausschließlich auf Känguru-Dung stehe?
So eine Umgewöhnung braucht schon ein bisschen Zeit. Mhm. Tatsächlich gab es wahrscheinlich sogar mal eine ziemlich große Umgewöhnung. Jedenfalls ist das eine der Theorien, wie lange es schon Mistkäfer auf der Erde gibt. Heute gibt es nur sehr wenige Dungkäfer, die sich auf die Ausscheidungen von Vögeln und Reptilien spezialisiert haben. Aber das scheint im späten Erdmittelalter noch ganz anders gewesen zu sein.
Wann genau?
In der Kreidezeit des Erdmittelalters auf dem Südkontinent Gondwana.
Aha.
Damals, vor etwa 100 Millionen Jahren, wurde die Erde von Echsen beherrscht. Von kleinen, großen, von sehr großen. Die Säugetiere, um deren Hinterlassenschaften sich die Käfer heute kümmern, waren damals nur Eichhörnchen groß, fraßen Insekten und anderes Kleingetier und dürften für die Kotfresser nicht allzu viel Verwertbares produziert haben. Doch ohne entsprechende Mengen an Dung, keine Dungkäfer. Also gab es sie entweder noch nicht, Theorie Nummer 1, oder sie haben eben Dinosaurierkot gefressen.
Na, davon hat es ja sicherlich genug gegeben. Und wo soll das ganze Zeug denn noch hin, wenn die Mistkäfer sich nicht dran gemacht haben? Oder hat die Erde ausgesehen wie Australien nach der Rindereinwanderung?
Das ist auch meine Theorie. Nee, der Dinosaurierdung muss schon irgendwie verwittert sein.
Ich würde die Theorie nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass die Dinosaurier vielleicht ausgestorben sind, weil sie an ihrem eigenen Dung erstickt sind.
Na, wie dem auch sei, Dinosaurier lebten in der Kreidezeit schon seit vielen Millionen Jahren auf der Erde. Warum entdeckten die Käfer erst zu spät, dass die Ausscheidungen der großen Pflanzenfresser für sie eine wertvolle Nahrungsquelle darstellen könnten?
Ja.
Auf diese Frage scheinen die Forscher eine Antwort gefunden zu haben, denn genau zu der Zeit, als die vielen neuen Dungkäferarten entstanden, durchlief die globale Vegetation einen dramatischen Veränderungsprozess. Die Blütenpflanzen oder die Angiospermen wurden zur dominanten Pflanzengruppe und verdrängten die bis dahin vorherrschenden Nadelgewächse. Diese Veränderung der Pflanzenwelt machte den Vegetariern unter den Dinos bestimmt zu schaffen. Aber letztendlich müssen sie diese Phase des Umbruchs einigermaßen unbeschadet überstanden haben. Zum Segen der Käfer. Für die war der Dinodung nun in seiner veränderten Beschaffenheit und Zusammensetzung offenbar erst richtig interessant geworden. Diese Spezialisierung hätte den neu entstandenen Dungkäfer nur ein paar Millionen Jahre später zum Verhängnis werden können. Denn aus dem All raste ein mächtiger Asteroid heran und es kam am Ende der Kreidezeit zum großen Knall. Die Dinosaurier, bis auf die Vögel und viele andere Tiere und Pflanzen, starben aus. Und mit ihnen verschwand auch der Dinodung. Die Käfer aber blieben. Was den Schluss zulässt, dass ihnen, falls diese Theorie zutrifft, rechtzeitig der Wechsel hin zu einer anderen Nahrungsquelle gelungen sein muss.
Sagtest du ja schon, Straßenkehrer. Nennen wir das Kapitel Straßenkehrer.
Hey, bist du eingeschlafen?
Oh, ach du, ich,
Warst du vorher so geistesgegenwärtig und hast auf Speichern geklickt?
Er war wieder da.
Wer? Der seltsame neue Nachbar?
Nein, ich rede von dem Käfer. Du weißt schon, das Mistkäferweibchen. Hm. Wir haben über Dinosaurier gesprochen. Ui. Ich denke, das wird ein richtig gutes Kapitel.
Stimmt.
Ein ganzer Abriss über Dunkkäfer. Das hat er sich verdient. Also sie.
Ja, tatsächlich. Bestimmt.
Wollen wir einen Kaffee trinken?
Bist du sicher, dass du nicht schon was Stärkeres getrunken hast?
Gib mir einen Kuss.
Ja, mach uns mal zwei Kaffee. Ich räume inzwischen noch ein paar Sachen aus dem Auto raus, ja?
Okay. Was denn? Das schmeckt ja widerlich. Sag mal, Igitt, was ist denn das hier?
Hast du da reingebissen?
Ja, wir stellen hier mir Kaffee mal wieder.
Oh, das tut mir leid. Das sind die Pflanzendünger-Tabs für den Garten.
Ist es jetzt schon so weit? Willst du mich vergiften?
Jetzt guck mal hin in der Speisekammer. Da sind noch richtige Kekse. Ich hätte auch gern einen. Ist der Kaffee fertig?
Nimm dir den ersten. Ich könnte mit Darwin weitermachen.
Hä?
Ja, man könnte mit Darwin weitermachen. Auf einer seiner Sammelexkursionen hatte Darwin beim Abschälen der Rinde eines toten Baumes zwei seltene Käfer entdeckt. Er war ein junger Mann und seine Liebe zu Käfern entbrannte weit weg von zu Hause, nämlich in Cambridge, wo er Theologie studierte. In den besseren Kreisen Englands und erst recht in Cambridge war eine regelrechte Käfermanie ausgebrochen. Auf besagter Exkursion nun hatte der junge Darwin diese zwei Käfer entdeckt und rasch mit beiden Händen zugepackt. Doch dann fiel ihm ein drittes Tier auf, das er sich ebenfalls um keinen Preis entgehen lassen wollte. Was tun? Um eine Hand frei zu bekommen, steckte er sich einen der beiden Käfer kurz entschlossen in den Mund und traf dabei die falsche Entscheidung. Denn unglücklicherweise handelte es sich um einen Bombardierkäfer, einen ca. 10 mm großen braun-schwarzen Spezialisten in chemischer Kriegsführung. Zur Feindabwehr bringt dieser Käfer in einer speziellen Explosionskammer zwei sehr reaktive chemische Verbindungen zusammen. Hydrochinon und Wasserstoffperoxid. Und stößt dann mit einem Knall ein kochend heißes, ätzendes Gasgemisch aus, in diesem Fall in Darwins Mundhöhle. Der spuckte das Tier zwar sofort aus, war aber kurzzeitig desorientiert, verlor den Käfer aus den Augen, ließ vor Schreck auch die beiden anderen fallen und stand plötzlich wieder mit leeren Händen da. Sage also bitte niemand, dass die Jagd auf vergleichsweise kleine europäische Käfer, die Jagd in heimischen Gefilden, keine Abenteuer und Gefahren bereithalte. Die Sprache der Käfer. Gestalt und Anatomie von Käfern sind uns wohl bekannt. Wir wissen viel, wenn auch noch lange nicht genug, über ihre Rollen im Naturhaushalt, über ihre Lebensweisen und Überlebensstrategien. Aber sie sind und bleiben uns unendlich fremd. Werden wir ihre Natur jemals begreifen können? Werden wir je erfahren, was und ob etwas in ihnen vorgeht? Zhu Jingxun, mehrfach preisgekrönter Direktor des Forschungszentrums für Buchkultur der Nanjing University in China, ist einen sehr ungewöhnlichen Weg gegangen, um mehr über diese Tiere zu erfahren. Das Ergebnis seiner 5 Jahre dauernden Suche präsentierte er in dem Buch »The Language of Bugs«, sicher eines der ungewöhnlichsten Werke, die je gedruckt wurden. 2017 während der Buchmesse in Frankfurt vorgestellt, stieß es bei den Besuchern auf großes Interesse und wurde in der Kategorie »Das schönste Buch der Welt« mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. »The Language of Bugs« enthält kein einziges von Menschen verfasstes Wort. Es ist einzig und allein in der Sprache bzw. Schrift von Insekten geschrieben, vor allem in der von Käfern.
Zhu Jingqun, der seine Zeit nach eigener Auskunft am liebsten nichtstuend, schweigend, lauschend und beobachtend an einem Fluss verbringt, fand die sechsbeinigen Autoren vor der Haustür in seinem frisch angelegten Garten. Nach vielen Stunden des Beobachtens gewann er den Eindruck, dass die dort lebenden Käfer und Insekten ihm etwas mitzuteilen hatten. Und er kam schließlich auf die Idee, zahlreiche kleine Tintenfässchen auszulegen, die er mit einer von ihm selbst entwickelten pflanzlichen Tinte füllte, um die zarten Tiere nicht zu vergiften. Seine Hoffnung war, dass sie durch die Tinte laufen und danach auf den Blättern sichtbare Spuren hinterlassen würden. Und tatsächlich, sie taten ihm den Gefallen. Für Zhu Jingqun waren es Schriftzeichen, die sich von Art, von Tageszeit zu Tageszeit unterschieden, und sie waren so zahlreich und so vielgestaltig, dass sie schließlich ein ganzes Buch füllten. Er reihte sie linear aneinander und schuf so ein Schriftbild, das sehr filigran und sehr fremdartig aussieht, genauso wie viele der kleinen Autoren auch. Doch was wollen uns diese Käferworte und Sätze sagen? Dazu ist von Zhu Jingqun nichts zu erfahren. Wir sollen die Zeichen auf uns wirken lassen, sollen ihren verschlungenen Linien folgen und staunen. Wir können so viel von den Insekten lernen, sagt er dem Designmagazin Red Dot 21. Ich habe während der gesamten Zeit feststellen müssen, dass die Insekten sogar Mathe können und ganz besonders Kalligraphie. Der Berliner Tagesspiegel fand das offenbar unbefriedigend und legte The Language of Bugs einer Graphologin vor. Die Schrift sei ästhetisch ansprechend, wenn auch extrem eigenwillig, sagte die Schriftexpertin. Offensichtlich ist es dem Schreiber wichtiger, sich selbst auszudrücken, als verstanden zu werden. Überwiegend introvertiert, kreiste auffallend um sich selbst. Besonnen sei er und im Elementaren verwurzelt. Geistige Höhenflüge seien nicht sein Ding. Problematisch seien Stimmungsschwankungen und eine gewisse nervöse Störbarkeit. Das ergibt Sinn. Die kleinen Sechsbeiner müssen eben immer auf der Hut sein. Ihr Leben ist kurz und überall lauern spitze Zähne, Schnäbel, Spinnennetze und die Kieferzangen der eigenen Verwandtschaft. Für Kontemplation und Tiefsinniges bleibt da keine Zeit. Vielleicht entsteht der Eindruck der Nervosität auch nur durch die Fliegen und Wanzen, deren Zeichenspuren, unter die der Käfer gemischt, ebenfalls im Buch vertreten sind. Coleopteren sind ja eigentlich die Ruhe selbst. Im Beruf sei der Schreiber emsig tätig, fährt die Graphologin fort, aber nicht stark belastbar. Kein Wunder, was will man von den Winzlingen denn noch erwarten? Positiv hebt sie die Sanftmut des Verfassers hervor. Die sozialen Fähigkeiten sind allerdings nur schwach ausgeprägt. Echte Kontaktfreude ist nicht zu erkennen. Das ist doch eine unmissverständliche Botschaft. Und nachvollziehbar ist sie auch, wenn man bedenkt, was wir ihnen so alles angetan haben und noch immer antun. Egal, ob wir sie nun abgöttisch lieben oder hassen. Meist läuft es für die Käfer aufs Töten hinaus. Also zeigen sie uns die kalte Schulter und geben nichts von sich preis. Was die mehrheitlich von Käfern verfassten Zeilen uns sagen sollen, ist: Ihr wollt Kontakt mit uns aufnehmen? Kein Interesse. Lasst uns doch bitte einfach in Ruhe. Lasst uns unser kurzes Leben leben und sein, wie wir sind.
Und ich möchte umgekehrt nicht mehr von irgendwelchen Fantasiemistkäfern heimgesucht werden.
Was ist denn daran so schlimm?
Oh Gott, hast du mich erschreckt.
Also muss ich mir jetzt langsam doch Sorgen machen. Seit du dieses Buch schreibst, bist du nicht mehr ganz normal.
Erschreckt. Ich habe noch komplett etwas vergessen zu erwähnen. Moment, ich muss noch mal. Ich komme gleich wieder.
Als B.K. eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. So wird's kommen.
Kapitel 6: Zwei Gesichter. Wenn wir von Käfern sprechen, meinen wir natürlich das chitingepanzerte, sechsbeinige und fortpflanzungsfähige Vollinsekt, das in der Regel nur wenige Wochen oder Monate lebt. Und wir vergessen dabei völlig, dass diese Tiere viel länger, oft jahrelang, eine ganz andere Gestalt besitzen, ohne jede Farbenpracht und Metallglanz, die uns sehr viel weniger gefällt und die kaum ein Sammlerherz höher schlagen lässt. Die Larve, sie kann sehr unterschiedliche Gestalten annehmen. Das Spektrum reicht vom gefräßigen Räuber, wie bei einigen Wasserkäfern, bis zum behäbigen Riesenwurm. Zum letzteren Typ gehören die als Engerlinge bezeichneten Larven der Skarabäiden-Verwandtschaft, die bei Mai- oder Nashornkäfern immerhin das Format eines kleinen Fingers erreichen. Larve und Imago, das fertig ausgebildete Insekt, sind zwei Seiten einer Medaille, zwei Gesichter, zwei Gestalten des gleichen Lebewesens. Zwischengeschaltet ist die Puppe, ein Stadium, das es nur bei den Insekten mit vollständiger Metamorphose gibt, den Holometabolen. Beim Goliath und beim viel kleineren Maikäfer dauert die Puppenruhe etwa 4 bis 6 Wochen. Die Puppe erscheint äußerlich leblos, doch im Innern geht eine drastische Gestaltveränderung vonstatten, eine der erstaunlichsten und geheimnisvollsten Metamorphosen im Tierreich. Das alte Innenleben der Larve wird praktisch völlig aufgelöst und verflüssigt und ausgehend von ein paar speziellen Zellen beginnt ein kompletter Neuaufbau. Schließlich schlüpft ein Wesen, das nicht nur völlig anders aussieht als die Larve, es nimmt auch oft andere Nahrung zu sich und lebt in einer anderen Umwelt, wo der Zyklus mit Partnersuche, Paarung und Eiablage von Neuem beginnt. Um sich keine Konkurrenz zu machen, gehen sich Jung und Alt bei den Käfern meist aus dem Weg. Wer sich über diesen Lebenslauf nicht wundert, hat zu staunen verlernt. So ging es den Menschen über Jahrhunderte. Sie verstanden nicht, was da vor sich geht. Die Larve starb irgendwann, jedenfalls verwandelte sie sich in ein Gebilde, das offensichtlich leblos war, die Puppe. Sie blieb über Wochen bewegungslos, nahm keinerlei Nahrung zu sich, ja besaß noch nicht einmal eine Mundöffnung, aber sie verrottete auch nicht. Und dann platzte dieses Ding plötzlich auf und etwas ganz anderes, nicht selten Wunderschönes, erblickte das Licht der Welt, ein Käfer. Oder ein Schmetterling, ein Wesen, das vollkommen neue Organe und Fähigkeiten besaß. Die Tiere waren nun mit Flügeln ausgestattet und konnten fliegen. Und anders als die Larven blickten sie mit großen Komplexaugen in die Welt. Kein Wunder, dass diese Vorgänge zu Vorstellungen von Wiedergeburt und einem Leben nach dem Tod in Beziehung gesetzt wurden. In jedem Fall, das zeigten diese Käfer und Insekten den Menschen, musste der Tod nicht zwangsläufig das Ende bedeuten. Vielleicht war der Leichnam, ja wie die Puppe, nur ein vorübergehendes Behältnis, ein Schutzraum sozusagen, ein Kokon, in dem ein tiefgreifender Transformationsprozess ablief und aus dem die Menschen in einer anderen Welt und in neuer Gestalt wiedergeboren werden konnten.
Käfer, ein Porträt. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Bernhard Kegel. Erschienen in der Reihe Naturkunden im Verlag Mattes und Seitz, Berlin. Bearbeitung und Regie Anja Herrenbrück. Ton Jean Zimczak. Mit Boris Aljinovic als B.K. und Maike Rötzer als Käfer und Frau. Sowie Martin Engler. Produktion Studio P4 2021.